Herzlich willkommen zum Pentacast, das neue ultimativ coole Podcast-Format vom Chaos Computer Club Dresden.
Ja, anders als das monatliche Penta-Radio haben wir uns ja einfach mal für ein spezielles Thema ohne Nachrichten zusammengefunden.
Genau. Und wollen das vielleicht mal ähnlich wie dem Chaos Radio Express entsprechend in Länge durchgehen, ne?
Ja, das ist das große Vorbild. Und da wir natürlich keinen regelmäßigen Sendeslot haben, würden wir uns sehr über Feedback per E-Mail freuen.
Genau. Oder wenn wir, egal, ich weiß gar nicht, wo wir es hinstellen, aber es wird bestimmt auch eine Kommentarfunktion geben.
Glaube ich nicht, aber...
Na gut, okay, ist auch kein Problem. E-Mail, ne? Gibt es eine E-Mail-Adresse? pentacast@c3d2.de?
Mail at c3d2.de.
Mail at c3d2.de. Naja, cool. Dann kann ich sie wieder nicht lesen.
Ja, oder auf unsere öffentliche Mailingliste.
Genau. In so einem Spezialpodcast soll es ja auch um ein Spezialthema gehen. Und was wäre ein Spezialthema ohne einen Spezialisten? Wir haben heute den Spezialisten Astro hier am Mikrofon. Astro kennt sich in vielen Gebieten aus, aber meines Wissens ist seine wirkliche tiefe Beschäftigung das Jabber-Protokoll. Und genau darum soll es heute gehen.
Genau, Instant Messaging mit Jabber beschäftige ich mich seit ungefähr 3 oder 4 Jahren damit.
Intensiv relativ, ne?
Ja.
Ja.
Und natürlich auch alltäglich.
Alltäglich, genau. Benutzt man ja. Genau, das mache ich, glaube ich, auch. Das machen, denke ich mal, viele. Kannst du denn erklären, was ist dieses Instant Messaging? Was macht das aus?
Ja, es ist natürlich Nachrichtenaustausch, aber mit großem Schwerpunkt auf die Echtzeit. Heißt, wenn ich jetzt was abschicke, ist es nicht wie bei einer E-Mail, dass das erst eine Stunde lang im Spamfilter hängen bleibt, sondern du bekommst es sofort. Und ein weiterer interessanter Faktor ist die sogenannte Verfügbarkeitsinformation oder auch Presence, dass ich sehe, bist du online oder bist du vielleicht gerade weg oder bist du offline?
Okay, und Instant Messaging, da gibt es ja schon länger so die Möglichkeit, sowas zu machen. Also ich kenne das noch aus der Schulzeit, 8. und 9. Klasse. Da haben alle ICQ benutzt und auch meine ganzen Nicht-Nerd-Freunde haben auch alle ICQ. Was unterscheidet jetzt Jabber-Protokoll vom ICQ-Protokoll?
Nein, in erster Linie natürlich, dass es dezentral ist. Heißt, jeder kann da seinen eigenen Dienst betreiben. Und diese Dienste können untereinander reden. Bei ICQ hingegen steht das alles unter der Firma Mirabilis oder mittlerweile AOL. Heißt, jede Nachricht geht darüber und die haben auch die Finger auf all den Daten, den Benutzerdaten.
Das heißt, denen gehört dann auch das Datum, was man verschickt, oder?
Das steht in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und die hatten mal so ein Passus reingefügt.
Mhm.
Daraufhin sind ganz viele Leute zu Jabber gewechselt.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob der noch drin steht.
Und weißt du, wie viel
Benutzer?
Ja, wie viele Benutzer die so haben?
Das geht in die zweistelligen Millionen.
Oh ja, das sind ja schon einige. Ist das Protokoll bei denen offengelegt? Also das ist ja, glaube ich, das OSCAR-Protokoll heißt das, ne?
Ja, da gibt es aber zwei Varianten. Das eine ist so das Normale, was ihre eigenen Programme verwenden. Das OSCAR-Protokoll hingegen ist so ein bisschen abgespeckt und das ist offengelegt, kann von den Leuten implementiert werden, soll aber wohl nicht sehr hübsch sein.
Okay. Naja, gut. Viel besser ist ja das Jabber-Protokoll.
Mhm.
Genau, warum?
Weil das alles XML ist und mit XML, auch wenn es viele vielleicht nicht mögen, weil es halt sehr ausführlich ist, gibt es schon eine so große Menge an Tools. Da braucht man einfach nur noch das Tool nehmen und kann loslegen.
Okay, also ein Protokoll basierend auf XML, also man tauscht sozusagen XML-Nachrichten aus. Mhm. Es gibt immer Server und Client.
Genau, und die Server reden aber untereinander. Und dann gibt es eine dritte spezielle Form, das sind die Komponenten. Die Komponenten haben ein Stück mehr vom Namensraum der Jabber-ID, müssen sich aber nicht um ganz so viel wie die Server kümmern.
Also nochmal jetzt, also ich bin jemand, der die Nachrichten austauschen möchte, sage ich mal jetzt mit dir. Das heißt, wir sind beides jeweils Clients, ja?
Klienten. Genau.
Okay, das Erste, was wir machen müssen, wäre was? Eine ID registrieren.
Genau. Das kann man aus den Jabber Clients selber heraus tun.
Das bietet das Protokoll an?
Genau, das nennt sich dann In-Band Registration, weil man da schon verbunden ist mit dem Server, deshalb In-Band.
Mhm.
Mittlerweile ist es aber nicht mehr ganz so problemlos möglich. Ich habe es auf meinem eigenen Server schon gemerkt, es melden sich mitunter Spammer an und dann muss man das halt doch zumachen.
Okay, wie wird das alternativ geregelt? Denn über so ein Webinterface mit
genau.
Capture? Okay.
Jabber.org, so was der populärste Dienst ist, weil eben Jabber.org tut das mittlerweile mit einem Capture. Also so ein Bild, wo Buchstaben draufstehen, die man abtippen muss.
Ja, gut. Das heißt also, wir suchen uns dann jeweils einen Server. Muss das der gleiche sein? Oder?
Nein.
Nee, das muss nicht der gleiche. Also das ist der dezentrale Vorteil.
Genau, die kommunizieren untereinander. Natürlich gibt es Jabber-Dienste, die wirklich nur auf ihren Server beschränkt sind. Die haben dann diese sogenannte Server-zu-Server-Kommunikation ausgeschaltet. Aber die meisten haben das natürlich an, weil man mit der ganzen Welt kommunizieren möchte.
Okay, ja, ich kann mich erinnern, bei Google war das am Anfang mal ausgeschaltet oder so, ne?
Ja.
Genau. Das heißt, wir suchen uns dann jeweils einen Server, gegebenenfalls den gleichen. Wo findet man diese Server? Gibt es da eine Liste? Ist da irgendwie ein zentrales Verzeichnis? Oder?
Ja, also es gab mal was auf Jabber.org. Leider gibt es das nicht mehr so umfangreich, aber es gibt mittlerweile xmpp.net.
Mhm.
Was das xmpp bedeutet, darauf gehen wir nachher.
Gehen wir ein, genau.
Genau.
So, okay, dann haben wir registriert. Was passiert dann?
Ja, dann kannst du dich da anmelden, hast eine leere Buddy-List. Im Jabber-Jargon heißt das Roaster.
Okay, da stehen dann meine Freunde, Kontakte, sowas genau. drin. Genau, okay.
Und um die zu füllen, muss man einfach Kontakte hinzufügen. Das bietet jedes Jabber-Client-Programm an.
Also das heißt, ich muss erstmal deine Jabber-ID, das heißt ja jetzt Jabber-ID, ne?
Mhm.
Ist richtig, okay. Und das heißt, ich muss deine Jabber-ID wissen, muss sie dann bei mir im Roaster zufügen. Und dann?
Und dann bekomme ich eine Anfrage, der Klops möchte mich sehen, meine Presence, meine Verfügbarkeitsinformation. Möchtest du das akzeptieren oder ablehnen?
Ja.
Wenn ich das akzeptiere, darfst du mich sehen. Daraufhin muss ich dann ebenfalls so eine Anfrage schicken.
Ja.
Darf ich den Klops online sehen und dann musst du das eben noch annehmen oder ablehnen.
Okay. Das heißt also, man muss sich sozusagen erst gegenseitig autorisieren.
Genau.
Dass man sehen kann, wann der andere online ist. Und dann kann ich dich anklicken und dir eine Nachricht schicken.
Genau. Und es wurde auch ein bisschen darauf, also es gibt so den Begriff Presence Leak, dass man sieht, ob jemand online ist, auch wenn er es nicht erlaubt hat. Mhm. Und da gab es Leute, die haben sich darum gekümmert, dass sowas eben nicht vorkommt. Wir haben da Testprogramme geschrieben, womit dann man dann seinen Server beladen kann.
Mhm. Und aber wenn ich dir erlaube, dass du siehst, wann ich online bin, dann sollst du doch auch sehen, wann ich online
genau.
bin,
oder? Genau, aber wenn du es nicht erlaubst,
ja?
dann sollst du es nicht sehen.
Ah, und wie war das da vorher?
Dann soll ich es nicht sehen.
Oder was gab es da für Probleme?
Durch verschiedene Anfragen eben.
Ach so, also okay, da hat man einfach aufgepasst, dass es gut gemacht worden ist.
Genau.
Okay, dann kann ich dir eigentlich keine Nachricht schicken, wenn wir uns gegenseitig nicht autorisiert haben?
Doch, oder? Das kannst du trotzdem.
Okay.
Du kannst natürlich das so einstellen, dass du keine Nachrichten bekommst von Leuten, die nicht in deinem Roster sind.
Das stellt denn der Client ein, oder?
So als Spam-Schutz. Da gibt es zwei Wege. Also meistens wird es über den Client gemacht. Es gibt aber auch so eine Art Filterregeln, die man auf dem Server einstellen kann.
Mhm.
Die nennen sich Privacy Lists.
Mhm.
Und da kann man sagen, man kann entweder nach der Jabber-ID filtern, nach der Gruppe oder nach dem Subscription-Type, also ob du mich sehen kannst, ob ich dich sehen darf, ob wir uns beide sehen dürfen.
Mhm.
Dann kann man noch sagen, ob es um Verfügbarkeitsinformationen oder Nachrichten oder sonstige Nachrichten, also sonstige Datenpakete gehen soll. Und für jede dieser Regeln kann man dann einstellen, ob das akzeptiert oder abgelehnt wird.
Ah ja, das ist ja relativ umfangreich. Wird das schon irgendwo implementiert?
Ja.
Ja.
EJBD kann das.
Okay, auf die Implementierung gehen wir dann vielleicht doch später ein. Ja, dann kriegst du meine Nachricht, kriegst sie angezeigt bei dir auf dem Bildschirm, je nachdem, wie du das eingestellt hast. Geht gleich ein Fenster auf oder du kriegst eine kleine Blinkelampe und dann kannst du mir gleich antworten.
Genau.
Bei meinem Client kann ich dann immer noch, sag ich mal, einstellen, ob ich dir Nachrichten nur schicken möchte oder chatten möchte. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ist das denn?
Ja, die Nachrichten haben einen Typ.
Ja.
Und der kann sein Chat
ja.
oder normal. Oder Headline für irgendwelche Benachrichtigungen.
Mhm.
Oder Group Chat.
Group Chat. Ah ja, das ist ein Thema, da sollten wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ja cool.
Das sind so die Mehrwertdienste neben Nachrichten und Verfügbarkeitsinformationen, dass man eben noch andere Dinge tun kann. Wie beispielsweise, ich kann mir Benutzerinformationen von dir holen.
Ja.
Die trägst du selber ein, da wird auf das V-Card-Format zurückgegriffen.
Ja.
Das ist ja.
Das ist nicht XML, oder?
Das ist auf XML abgebildet.
Ah ja. Mhm.
Also statt Name und Doppelpunkt steht dann halt Name als Tag.
Alles klar, okay.
Und da steht dann zum Beispiel auch dein Benutzerbildchen drin. Und das sind aber weder Nachrichten noch Verfügbarkeitsinformationen, sondern das nennt sich bei Jabber IQ für Information Query.
Okay, das ist auch, aber ist ein Nachrichtentyp oder?
Genau.
Genau, ist ein Nachrichtentyp.
Also es gibt eben diese drei Typen von Nachrichten: Message, Presence und IQ.
Ah, okay, alles klar. Und was gehört noch zu IQ? Also meine V-Card, was noch?
Alles Mögliche. Zum Beispiel, wenn dein Client das beantwortet, kann ich fragen, was du für eine Version hast.
Ah,
Zum Beispiel Adium, was gibt's da, 098?
Ja.
Oder Pigeon 262.
Okay. Genau. Das heißt, wenn du so eine Anfrage machst, schickst du die an den Server und der Server antwortet dir dann? Oder schickst du mir das direkt? Oder also geht jetzt sämtliche Kommunikation über den Server oder,
genau.
Oder schicken wir uns?
Es geht sämtliche Kommunikation über den Server. Es wurde schon standardisiert, dass man zwischen den einzelnen Teilnehmern verschlüsselte Kanäle benutzen kann, ist aber noch nirgends implementiert.
Mhm.
Macht aber meines Erachtens nach nicht so viel Sinn, denn schau dir an, wie die Leute heutzutage Internet benutzen. Haben alle irgendwie eine Firewall und niemand ist direkt erreichbar, weil wir nicht genügend IP-Adressen haben.
Mhm.
Und man hat einfach keine Serverdienste auf seinem Desktop-PC. So ist das halt.
Genau, so ist das. Gut, also alles geht über den Server.
Prinzipiell bin ich aber stark für direkte technische Erreichbarkeit.
Ja. Wenn wir nicht auf dem gleichen Server sind,
reden die Server untereinander
miteinander. Wie ist das? Folgt das in der Regel irgendwie verschlüsselt oder folgt das immer verschlüsselt oder folgt das eigentlich nie verschlüsselt?
In der Regel verschlüsselt, aber nicht immer, je nach Servereinstellung.
Also auch zwischen den Servern oder zwischen Client und Server oder?
Alles.
Alles verschlüsselt.
Genau. Wie jedes andere Internetprotokoll auf Basis von SSL, beziehungsweise wird nach dem Verbindungsaufbau gesagt, ich kann TLS und dann sendet der Client statt TLS. Dann gibt es diesen Krypto-Handshake und danach ist die Verbindung einfach unten drunter verschlüsselt.
Das verschlüsselt, ja, okay. Genau, das kennt man ja von anderen Diensten auch. Das wird ja ein standardisierter Verfahren benutzt, das ja. Insofern nicht schlecht. Gut. Wir haben jetzt den Fall, dass wir beide uns autorisiert haben oder auch mal nicht autorisiert haben, dass ich dir eine Nachricht
geben kann. Ja, zu den standardisierten Verfahren. Ja. Also bei V-Card hat man es schon gesehen, da hat man auf den existierenden Standard zugegriffen. Genauso die Authentifizierung am Server funktioniert mit SSL, das ist Simple Authentication and Security Layer. Das ist halt flexibel erweiterbar und für schon so sämtliche Verfahren
authentisch. Genau, das benutzt mein Mail-Server auch.
Entwickelt. Zum Beispiel eben Klartext-Authentifizierung, Authentifizierung über ein Hash oder auch Kerberos oder NTLM.
Okay. Was passiert denn, wenn ich dir eine Nachricht schicke und du bist nicht online?
Dann geht die, sofern das konfiguriert ist im Server, in den sogenannten Offline-Message-Store.
Auf dem Server?
Genau. Und wenn ich das nächste Mal online gehe, also mich nicht nur verbinde, sondern auch wirklich eine Verfügbarkeitsinformation schicke, dann bekomme ich die.
Kannst du den Unterschied erklären, wenn du nicht?
Ja. Und zwar, wenn man sich verbindet, ist man noch nicht sofort online. Dann sehen mich die anderen noch nicht online.
Nur der Server weiß, dass du online bist sozusagen oder dass du verfügbar bist.
Verfügbar ist das falsche Wort. Ich bin verbunden.
Ja, okay.
Und dann muss ich erst so eine Presence schicken.
Ja.
Und in der Presence kann man eben angeben, was ist das? Ist es online oder chatty oder do not disturb?
Ja.
Und noch einen schönen Text, Das ist ganz unterhaltsam. So ein bisschen als Vorläufer von Twitter.
Ja.
Und außerdem noch eine Priorität. Wenn ich die Priorität negativ mache, die kann von minus 127 bis 127 gehen, dann bekomme ich keine Nachrichten, die aus diesem Offline-Message-Store kommen. Und ich bekomme keine Nachrichten, die mir einfach so geschickt werden, sondern direkt an den Client. Denn Jabber-Clients können sich mehrmals anmelden. Also ich kann mich mit einem Account von meinem Desktop-PC und meinem Laptop anmelden. Und das wird dann unterschieden durch die sogenannte Resource in der Jabber-ID. Eine Jabber-ID hat drei Teile. Das ist benutzer@server/resource. Wenn ich dich jetzt meinem Roster hinzufüge, dann nehme ich nur die bare Jabber-ID. Das ist nur nutzer@server.
Die, wie heißt die? Bare?
Ja, bear Jabber-ID.
Ah, bear, okay.
Und wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, dann kann ich an diese bear Jabber-ID etwas schicken. Das geht dann an den Client mit der höchsten Priorität. Ich kann dir aber auch direkt an einen Client etwas schicken.
Denn und von dieser, denen sehe ich natürlich... Ja, das macht man ja mit dieser Resource.
Genau.
Okay, das können leider nicht alle Clients. Meiner kann das nicht.
Adium, ja?
Ja, der kann das nicht, glaube ich.
Aber da hat sich auch viel getan bei Adium.
Ja, ja, ja. Die sind da hinterher, ne? Die wollen schon... Ich meine, das ist ja auch letzten Endes, glaube ich, der am meisten benutzte Jabber-Client unter Mac. Okay, das heißt, wir haben diese...
Übrigens, auch, ja? Der basiert auf diese... Oder basierte auf LibPurple.
Macht er immer noch.
Ich glaube, die Jabber-Implementierung ist mittlerweile eigen, aber da kenne ich mich nicht genau aus.
Da können wir ja vielleicht nochmal später die, sag ich mal, Programmierdetails, was
ist das? Aber auf diese LibPurple basiert auch Pidgin, vormals Game. Und der ist auch so der populärste unter Windows und Linux.
Ja, ich wär dafür, dass wir erst nochmal ein bisschen über die Möglichkeiten so sprechen und dann auf die Clients und Implementierungen und Programmiergeschichten eingehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was für verschiedene Nachrichten es gibt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir uns gegenseitig Nachrichten schicken, auch wenn wir auf verschiedenen Servern sind. Wie finden sich die Server gegenseitig? Wie wird das da geroutet?
Wie bei E-Mail auch, über das Domain-Name-System. Also jeder Server muss zu einer Domäne gehören.
Gibt es denn da auch schon so ein DNS-Record irgendwie, dass ich sage irgendwie...
Genau. Also anders wie beim Web. Hat man sich gedacht, die Domain selbst, ob mit www davor oder ohne, das wird meistens von der Website genutzt, weil das ist nun mal Aushängeschild Nummer 1.
Ja.
Aber ich kann trotzdem meinen Jabber-Server auf einem anderen Computer haben. Die Server fragen nämlich untereinander zuerst einen sogenannten SRV-Record ab. Das steht für Service, wenn bestimmt, ich es recht interpretiere.
Ja.
Und da kann ich angeben, also da kann ich nicht nur einen Server angeben, sondern sogar mehrere. Und eine Gewichtung und eine Ordnung für den Fallback. Also ich kann sagen, das ist mein erster Jabber-Server, das soll immer alles zuerst hingehen.
Ja.
Und ich
das kann sagen, das ist im DNS eingetragen.
Genau.
Mhm.
Und ich kann sagen, das sind meine 10 ersten Jabber-Server und der eine davon ist nicht so stark. Dem gebe ich dann mal ein geringeres Gewicht.
Ja.
Und wenn sich dann ein anderer Server dahin verbinden will, der würfelt das dann praktisch aus.
Der macht dann sozusagen genau Round Robin oder was es da gibt.
Und außerdem kann ich da nicht nur den Host, sondern auch den Port angeben. Also ich kann einen Jabber-Server auf einem völlig anderen Port als alle anderen betreiben.
Was ist der Standardport?
Funktioniert trotzdem noch. Für die Server-zu-Server-Kommunikation ist es 5269. Für die Client-zu-Server-Verbindung ist das 5222.
Also die unterhalten sich auf verschiedenen Ports.
Ja.
Sprechen die da auch andere Protokolle oder sprechen die an und für sich das gleiche Protokoll?
An und für sich das gleiche, aber natürlich tun sich Server untereinander nicht authentifizieren, wie Clients das tun. Bei Servern basiert es auf SSL-Zertifikaten, weil da kann man eben die Echtheit überprüfen.
Ja.
Das ist aber noch nicht so lange so. Früher haben die nochmal eine Verbindung zurück aufgebaut. Also der, nennen wir es mal Client-Server und Server-Server. Der Client-Server verbindet zum Server-Server und der verbindet sich dann nochmal zurück, um zu schauen, ob die Domain, die er da beim Zurückverbinden erreicht, wirklich dieselbe ist, oder zum selben Serververbund gehört wie die eingehende Verbindung.
Ach so, genau. Das Routing läuft also über DNS, die schicken sich dann die Nachrichten. Wie funktioniert das mit der Presence? Also ich stelle, also ja, kannst du das nochmal erklären? Also auf einem Server kann ich mir vorstellen, wie das mit der Presence läuft, aber ich sage jetzt, ich verbinde mich zu meinem Server, ne? Und dann schicke ich eine Presence Notification. Und der schickt dann, denke ich mal, also kann ich mir vorstellen, an alle Leute aus meinem Roster, schickt er diese Presence Notification weiter.
Genau. Und dazu muss er natürlich zu allen Servern sich verbinden.
Ah, alles klar. Was passiert, wenn da ein Server offline ist? Also die kommen dann nicht in diesen Offline-Storage, Message-Storage.
Nein, da kommen nur Nachrichten rein, keine Verfügbarkeitsinformationen.
Okay. Oh ja. Gut, und wie funktioniert das, wenn ich, also du bist schon online und ich gehe dann online? Dann schicke ich dir meine Presence Notification und dann schickst du mir eine zurück oder? Oder deinen Server?
Nein, weil unsere Autorisierung muss ja nicht zwangsläufig beidseitig
sein. Nee, aber wenn sie das ist?
Dann schickt dein Server noch ein sogenanntes Presence Probe. Also er fragt.
Ah, okay. Und dann gibt dein Server sozusagen, die Arbeit macht dann der Server und ich mache meinen Client.
Genau, das macht alles der Server. Das war so Grundkonzept von Jabber, Komplexität im Server.
Okay. Wir können ja nochmal auf weitere
und
Features eingehen, ja?
Deshalb tun die Clients sich auch nicht untereinander verständigen, sondern gehen immer über unseren Server. Ja. Das ist eine wesentliche Arbeitserleichterung beim Programmieren.
Ja, naja, das kann ich mir vorstellen, ne? Wenn man nicht alles selber machen muss. Da hat der Serverprogrammierer nur viel zu tun. Gut, wir haben über die verschiedenen Features, die das Protokoll gesprochen, schon zumindest haben wir ein paar angerissen. Wir haben gesagt, man kann sich mit mehreren Clients gleichzeitig anmelden unter einer Jabber-ID. Wir haben gesagt, wie dann die Nachrichtenzuordnung läuft. Wie heißt das genau? Was ist das Fachwort dafür? Multi-Sign-On oder ist das? Nee.
Ja, kann man so nennen, klingt gut.
Klingt gut, okay. Aber hat jetzt im Jabber-Slang nicht unbedingt.
Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Okay. Es gibt diese Visitenkarten. Dann bei dir sehe ich in deiner Presence, also deine Statusnachricht, da sieht man immer ganz viel, alles das, was man bei meinem Client gar nicht einstellen kann. Da sieht man, welchen Song du gerade hörst oder
wie meine Stimmung ist und was ich gerade tue.
Genau.
Also zumindest das, zum was Teil ich vor auch, ein paar Monaten mal da angeklickt habe.
Auch zum Teil, auch zum Teil Grafiken drin. Wie machst du das?
Die Grafiken kommen vom Client und ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Das basiert auf dem sogenannten Publish-Subscribe. Und in dem Falle ist es eine Untermenge von Publish-Subscribe, das Personal Eventing Protocol, kurz PEP. Und da schicke ich in meine Presence eine Version mit. Wenn der Server diese Version noch nicht kennt, das wird natürlich sicher gehasht. Dann fragt er meinen Client, was er alles so kann. Und in diesen sogenannten Service Discovery Informationen steht dann, an was ich interessiert bin. Und du sendest da, weil du eben an meiner Aktivität, an meiner Musik und an meiner Stimmung interessiert bist, sendest du eben
so ein Request wieder, sozusagen.
Nein, du sendest das in der Service Discovery Information, dass du daran interessiert bist. Wenn ich dann eben solche Informationen publiziere, dann tut mein Server, der jetzt weiß, dass du daran interessiert bist, dir das zustellen.
Ah ja.
Also das wurde so ein bisschen mit Hinblick auf soziale Netzwerke gestaltet und soll natürlich deshalb auch sicheres Hashing und extensives Caching soll das eben groß skalieren, also mit tausenden Benutzern zurechtkommen.
Okay. Und dein Client kann das oder, genau, oder du machst das per Hand?
Nein, mein Client kann das, da kann ich das anklicken.
Ah ja, okay. Gut, dann sollte ich vielleicht mal den Client wechseln. Was kann man da noch alles eingeben? Stimmung, Musiktrack, Ist das also, spezifiziert? Oder
genau, das ist spezifiziert. Mhm. Das kann man sich alles unter xmpp.org/extensions anschauen.
Ja.
Und da gibt es eine Menge mehr. Zum Beispiel Geolocation ist ja auch ganz wichtig, dass ich jetzt, wenn ich ein Handy mit Internet und GPS habe,
ja,
immer sagen kann, hey, ich bin da.
Ja.
Dann kann man zum Beispiel veröffentlichen, auf was für einem Server man gerade welches Spiel spielt, was für einen Film man schaut, was für Webseiten man gerade anschaut.
Okay.
Kann man alles machen.
Ja.
Kann aber noch kein Client wirklich umfangreich.
Ja, also das heißt, man müsste das per Hand machen und auch den Request, also dass ich daran interessiert bin, müsste ich auch
genau
zu Fuß schicken. Mhm. Dann gibt es ja noch die Transports. Was ist das?
Oh ja, da kommen wir auf die Komponenten zurück, die ich schon mal angesprochen habe.
Mhm.
Also man kann bei seinem eigenen Server sogenannte Komponenten einstellen und da wird dann ein Port aufgemacht, wo sich so ein Dienst hin verbinden kann. Also der Dienst ist ein externes Programm.
Mhm.
Und der Vorteil daran ist, diese Programme müssen sich nicht um die Server-zu-Server-Kommunikation kümmern,
mhm,
sondern eben nur um ihre eigentliche Funktionalität.
Okay.
Sind aber völlig frei in der Wahl des Benutzers und der Ressource in der Jabber-ID.
Mhm.
Also wir erinnern uns, eine Jabber-ID besteht aus Benutzer at
Server/Resource.
Genau.
Mhm.
Und dann lege ich mir einfach eine extra Subdomain an, zum Beispiel icq.server.
Ja.
Und dieser Transport ist dann für das komplette icq.server zuständig. Egal welche Benutzer da spezifiziert wird, egal welche Resource. Kann auch leer sein.
Ja.
Und dahinter stecken dann nicht irgendwie Benutzer oder da kann man sich auch nicht registrieren oder anmelden, sondern es ist nur so eine virtuelle Entität, ja, im Jabber-Netzwerk.
Ah, okay. Und damit kann ich dann zu anderen Protokollen sprechen, hauptsächlich, ne?
Genau, gibt's je nachdem, was der Transport implementiert.
Mhm.
ICQ sagt der Name schon.
Ja.
Da kann ich mich übers Jabber-Protokoll dort registrieren.
Ja.
Das ist jetzt aber eine andere Registrierung. Mit dieser sage ich nur, ich möchte deinen Dienst benutzen von meiner Jabber-ID aus.
Ja.
Und da gebe ich dem meine ICQ-Nummer, mein Passwort, melde mich dann an, weil er bekommt natürlich auch meine Verfügbarkeitsinformation, ja, und sehe dann alle meine ICQ-Leute.
Muss das bei mir auf dem gleichen Server laufen oder kann ich? Nein.
Das fällt genauso unter DS, also S2S-Regeln, Server-to-Server. Nur die Domain muss halt bekannt sein, wenn es von außerhalb funktionieren soll. Und dann kann mein Server sich genauso zu einem anderen Server verbinden.
Okay.
Und mit dem Dienst sprechen.
ICQ, andere Instant-Messaging-Protokolle, aber ich habe auch, glaube ich, mal was gehört von E-Mail. Gibt es da auch? Oder ist das
denn? Ja, aber das wurde bestimmt schon abgeschaltet. Also bei jabber.ru gab es das mal, wurde bestimmt schon abgeschaltet wegen Spammen. Ich habe mal so testweise was für die Dresdner Straßenbahnhaltestellen gemacht. Alles Mögliche.
Ja. Okay, also quasi, und das ist, also das ist ja, da sind wir am Anfang gar nicht drauf eingegangen. Jabber heißt ja XMPP, mhm, Extensible Message Presence Protocol, ne?
Exakt.
Und ist das synonym oder ist...
Ja, man kann es schon synonym nennen.
Ja.
Jabber hieß es halt von Anfang an.
Ja.
Ist halt so ein griffiger Name. Und als man es dann standardisiert hat, so wie man das mit Internetstandards macht, die bekommen dann so ein schönes Akronym mit Protocol am Ende. Und da gibt es dann auch vier RFCs,
mhm,
Request for Comments, die bei der IETF eingereicht wurden und da auch drinstehen. Das ist 3920 bis 3923.
Okay, und das bezieht sich dann das X, also für Extendable, bezieht sich dann jetzt auf diese Komponenten oder gibt es da...
Nein, ich glaube, das bezieht sich eher auf die Extensible Markup Language, auf der das alles basiert.
Ah, okay.
Ja, nochmal zurück zu den Komponenten. So ein Multi-User-Chat-Server, wie wir selber betreiben beim C3D2.
Genau, das ist ein Feature, kommen wir auch gleich noch drauf oder können wir jetzt auch machen?
Das ist auch so sowas wie ein Gateway. Das ist halt immer chatroom@domain.
Ja, und da können dann mehrere Leute hingehen.
Mhm.
Und gleichzeitig quasi mit allen gleichzeitig die Nachricht. Ist wie ein Chatraum.
Mhm.
Ja.
Das geht so, dass ich da eine Verfügbarkeitsinformation explizit hinschicke. Also das Ganze folgt ein paar
Regeln. Vielleicht haben wir die Transports jetzt abgehakt?
Wenn du keine Frage mehr dazu hast.
Na, hast du da noch was zu erzählen? Dann können wir weiter. Weil ansonsten, das so alles so mischen, geht vielleicht manchmal ein bisschen schnell. Man kommt immer schnell vom einen aufs andere. Haben wir jetzt dieses Thema da abgehakt, die Transports, oder gibt es da noch was zu sagen?
Also ich benutze die seit ein paar Jahren, bin da ganz zufrieden damit.
Ja.
Der Vorteil ist halt, dass man nur Jabber benutzen muss selbst.
Ja.
Und die machen dann alles für einen. Ist vielleicht nicht so praktisch, wenn man wirklich ganz viel Wert auf ICQ und so weiter legt.
Ja.
Weil man dann halt einen zuverlässigen finden muss.
Und haben die dann alle Features, was jetzt Oscar bietet, oder?
Nee.
Nee, längst nicht.
Also nur Basiskommunikation, keine Multi-User-Chat-Räume oder File-Transfers oder Audio und Video.
Okay. Na gut, dann lass mal auf diese Multi-User-Chat-Räume hin. Wir haben auch so einen vom CCC Dresden.
Mhm.
Da kann man dann, also wir haben früher Silk benutzt, ne?
Mhm.
Und das machen wir jetzt nur noch so halbherzig.
Na, ich glaube, Silk ist mittlerweile ganz tot.
Ist ganz tot, ja. Und jetzt gibt's, hängen alle im Multi-User-Chat. Das über Jabba, ist das über unseren eigenen Server, oder?
Genau.
Mhm.
Der steht da bei uns in den Räumen und der ist geclustert, weil das Spaß macht.
Ja, aber auch nur virtuell denn, oder?
Naja, die virtuellen Maschinen haben verschiedene CPUs zugeordnet.
Ah. Okay, so, und da hängen dann alle im Chat rum, eilen da rum.
Mhm.
Und können sich gegenseitig Nachrichten schicken. Da braucht man dann auch, denke ich mal, keine Presence zu schicken, oder also...
Doch, die muss man trotzdem
also schicken. Ja, schön, die Presence schicken, aber man muss sich nicht gegenseitig autorisieren.
Nein.
Nee.
Man sieht dann trotzdem von den Leuten da, was haben, also sind die gerade verfügbar oder beschäftigt oder...
Ja.
Nur wenn sie offline sind, sind sie
natürlich das heißt, raus. Wenn wir uns gegenseitig gar nicht autorisiert hätten und ich bin im Chat, dann ist das halt mein Problem, weil du da sehen könntest, ach hier, der Jan, der ist ja gerade online.
Hm? Dann sehe ich dich aber nicht mit deiner eigentlichen Jabber-ID online, sondern mit c3d2@muck.hq.c3d2.de/clops.
Ah ja. Mhm.
So wirst du da dargestellt.
Ja.
Und wenn ich den Chat betreten will, dann sende ich eine sogenannte Directed Presence.
Mhm.
Also ich kann nicht nur Presence an alle in meinem Roster schicken,
ja,
sondern ich kann auch speziell einer Jabber-ID eine Presence schicken. Und mein Server merkt sich, solange wie ich online bin, wem ich alles Presence geschickt habe, Komplexität im Server wieder. Wenn ich offline gehe, vergisst er nicht, denen auch zu schicken, dass ich offline bin.
Okay.
Und somit verlasse ich den Raum auch automatisch, wenn ich offline gehe.
Okay.
Ja, und ich, wenn ich den Raum betreten will, sende eine Presence an c3d2@muck.hq.c3d2.de und dann slash und als Resource mein Nickname.
Ja. Dann hast du, und dann kann man da chatten, alle miteinander. Ich sehe auch immer, es gibt auch ein gewisses Backlog.
Hm. Das ist aber einstellbar.
Das ist einstellbar.
Wie das spürt.
Im Client oder?
Nein, das wird vom Server gemacht.
Ja.
Und das läuft so ab, dass es wieder ganz normale Group-Chat-Nachrichten sind. Aber weil es ja extensible ist, haben die da noch ein Häppchen XML mehr drin. Und da drin steht ein Timestamp, also ein Zeitstempel, der besagt, das war in der Vergangenheit.
Ah ja, okay. Und mir ist das meistens nicht lang genug, weil ich nicht im Chat idle und dann aber gar nicht weiß, worüber gesprochen wird.
Und ja, das sind so 15, 20 Nachrichten.
Ja, kann ich das irgendwie verlängern? Nee, das geht nicht.
Das kann man im Server einstellen.
Kannst du das mal machen?
Ja, das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her zwischen Privatsphäre und wie viel ist wichtig, um jetzt den Kontext der aktuellen Diskussion abzuschätzen.
Ja. Na, was mich dann auch immer nervt, sag ich mal, meine Verbindung ist nicht immer ganz stabil und dann gehe ich mal offline und wieder online, ist wieder bups, alle 20 alten Zeilen, obwohl ich die dann schon 1000 Mal gelesen habe und ich denke immer so, neue Messages und dann, ja. Na gut, da ist vielleicht auch ein bisschen, das kann man...
Also so wie ich das mache, ich benutze schon ganz lange IRC, weil das eben alle benutzen. Ja. Und da gibt's
Internet Related.
Genau. Mhm. Da gibt es den tollen Client Irsi für die Konsole. Den habe ich in einem Screen laufen, so dass er auch weiterläuft, wenn ich mich da auslogge auf dem Server. Und für dieses Irsi gibt es ein XMPP-Plugin.
Genau.
Auf meinem GitHub-Account findet man das Plugin leicht geändert. Das schickt nämlich eben keine Presents mit Priority 0, weil dann würde ich eben alle Offline-Messages bekommen.
Ja,
und das will ich im Irsi.
Negativ irgendwas.
Genau, oder gar nicht. Also der schickt keine Presents an alle, sondern nur an den Chatraum.
Ach so, also kannst du da sozusagen damit lesen.
Genau, dann bin ich im Chatraum, aber für niemanden sonst online.
Ah ja, das ist ganz cool. Und hast du, das ist cool. Und dann hast du aber die gleiche Java-ID oder hast du dafür dann eine andere Java-ID?
Das ist die gleiche Java-ID.
Oh, ja, dann sollte ich mir das mal runterladen. Da können wir ja vielleicht nochmal nachher über die...
Es gibt aber noch eine Menge
ja?
Clients, die auf der Konsole funktionieren.
MPEP ja, aber genau sowas habe ich eigentlich gesucht, sage ich mal.
Ja, das ist schön.
Das ist ja, hat mich schon lange gewundert, wie man sowas vernünftig macht. Was ich mir hier noch auf der Liste aufgeschrieben habe, ja, da hast du schon ein paar Mal gesagt, Service Discovery gibt es. Was kann ich da, also die Clients können beim Server irgendwelche Service erkundigen, irgendwelche Dienste, die der anbietet?
Also, da gibt es wieder zwei Unterabfragen. Das eine ist das Info, das andere ist Items. Mit dem Info kann ich mir anzeigen, was eine bestimmte Java-ID kann.
Ja.
Zum Beispiel versteht Presents und Message oder versteht Versionsabfragen, hat VCards. Bei den Items, das ist so ein bisschen hierarchischer Baum. Also auf meinem Server wird da zum Beispiel zurückgeliefert, dieser Server hat einen ICQ-Transport. Und diese Java-ID hat verweist noch auf ein paar MUC-Komponenten. Und ja, so ein bisschen Service Discovery eben.
Okay. Bei diesen MUCs habe ich jetzt gerade noch eine Frage. Kann ich meinen eigenen Channel irgendwie anlegen, wie auf dem IRC-Server oder wie im
SIG? Das funktioniert genau wie bei IRC.
Ja? Wie?
Einfach reingehen.
Ah, okay.
Und dann beim ersten Mal, glaube ich, wirst du bei den meisten Clients gleich mit so einem Konfigurationsfenster begrüßt und kannst da anklicken, ob der Raum permanent sein soll.
Und kann man da auch angeben, wer den Chat betreten darf und wer nicht? Oder wie würde man das so machen oder geht das nicht?
Doch, das geht auch. Da kannst du Listen verwalten. Das ist so ähnlich gemacht wie HTML-Formulare und das schickst du dann ab.
Okay. Und gibt es da auch so Administratoren in so einem Multi-User-Chat?
Genau. Ja. Also es gibt Owner und Administrator und Moderator. Und das sind dann noch... Ah, genau, da gibt es zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Berechtigungsgruppen.
Ja.
Das eine ist für die Jabber-IDs, die teilnehmen. Die können eben Owner oder Administrator sein. Oder auch Outcast für gebannte Leute. Das andere sind die gerade aktuell gültigen Rechte. Ich glaube, da gehört Moderator und Visitor dazu. Müsste ich aber nochmal genau nachgucken.
Ja. Und woran wird das denn erkannt? An den Java-IDs?
Genau. Die sind ja fest.
Ja.
Da hat jeder seine persönliche.
Ja.
Und damit hast du auch nicht so ein Problem wie im IRC, wo die Nix geklaut werden. Dann bekämpfen sich die Leute.
Na, obwohl, ja, das kann man aber auch authentifizieren, oder nicht?
Bei einigen IRC-Netzwerken, ja.
Ja.
Richtig. Und die Nicknamen sind pro Dienst nicht einzigartig, sondern pro Raum. Nicht wie im IRC, hat man pro Netzwerk einmal einen Nick.
Ja, okay. Gut, das ist noch nicht unwichtig. Dann habe ich hier noch sowas draufstehen, Audio und Video. Das geht ja auch irgendwie. Google Talk benutzt ja zumindest Voice.
Und iChat benutzt zwar auch XMPP, aber das ist ein bisschen was anderes.
Ja.
Ja, Google Talk hat es groß rausgebracht. Das wurde dann auch standardisiert als sogenanntes Jingle. Und mittlerweile können das auch noch weitere Clients.
Das ist also dann das Audio, die Audiospezifikation.
Das sagt nur Mediendatenaustausch.
Ah,
Und da gibt es dann Profile für Audio und Video. Also wenn es denn mal ein Client kann, geht dann meistens auch mehr als Audio.
Wie funktioniert das? Also denn und dann untereinander benutzen die dann RTP oder?
Genau, die
Ach so,
handeln da
mh.
RTP aus.
Ah ja.
Und mit.
Also sozusagen ist das ein SIP-Replacement.
Genau,
Dieses, ja.
ha genau.
Ah ja, Das ist ja cool.
Es ersetzt ZIP.
Gut, dann gibt es noch,
Und
ja.
mittlerweile können das auch, kann eine Menge ZIP-Software das auch, XMPP. Ich glaube, für Asterisk gibt es da was,
Ja.
für FreeSwitch.
Ja. So, und dann habe ich mir noch als letztes große Feature dieser File-Transfer. Für mich ist das quasi so ein Mysterium. Das funktioniert immer auch über so File-Transfer-Proxys, ne?
Nein,
Oder
es
geht
geht
das
auch
auch direkt?
direkt, aber da eben jeder heutzutage Internet sitzt,
Ja.
muss das über so Proxys gehen. Die stellt man ein.
Wie, woher kriege ich, also dann kriege ich deine IP-Adresse mitgeteilt, wenn ich dir einen File schicken möchte, oder wie funktioniert sowas?
Okay, das funktioniert so. Wenn ich dir eine Datei schicken möchte, sende ich dir mit, was für Übertragungsmechanismen ich so kann. Und du suchst dir erstmal davon einen aus und schickst mir den
Was gibt es da
zurück.
für verschiedene?
Jingle, aber das kann, glaube ich, noch niemand.
Ja.
Inband-Byte-Streams ist auch nicht so populär, weil es geht dann alles über Jabber und das ist langsam, weil es sind XML-Daten, es wird gedrosselt.
Ja.
Und eben SOX-Verbindungen,
Ah
also
ja.
zu SOX-Proxys. So, dann schicke ich dir, also wenn du das eben aussuchst als Empfänger, schicke ich dir als Sender, welche Proxys ich kenne. Also da ist eben mein eigener Rechner dabei, den du wahrscheinlich nicht erreichen kannst.
Ja.
Und eben die, die ich in meinem Client eingestellt habe.
Ja.
Dazu fragt mein Client die an. Also ich stelle da nur eine Jabber-ID ein. Mein Client fragt die dann an, was für eine IP und Port die haben. Das schicke ich dir dann. Dein Client versucht sich zu mindestens einem davon zu verbinden und schickt mir das zurück, zu welchem er sich verbunden hat. Und ich kümmere mich dann um die Aktivierung des Datenstroms und wir haben dann so ja, einen TCP-Tunnel zwischen uns.
Okay, und das ist jetzt aber dann nicht unbedingt verschlüsselt, oder denn doch?
Nein, ist nicht verschlüsselt.
Nee, okay. Ja, gut, da habe ich irgendwie immer Probleme gehabt. Da irgendwie. Also, erstmal konnte Adium das ganz lange nicht einstellen. Ich glaube, das geht jetzt mittlerweile, aber irgendwie kriege ich immer noch nicht wirklich Dateien von meinen Kumpels. So, das ist.
Ja, die müssen das
Ja,
einstellen
und
als
die, also die
Sender.
haben auch was eingestellt. Die haben ja, kennst du ein paar coole File-Transfer-Proxys, die auch funktionieren? Also.
EJBD bringt seit ein paar Versionen einen mit, also proxy65.spaceboys.net betreibe ich.
Da sind auch noch Ressourcen drauf, sozusagen. Der hat noch Bandbreite.
Ja.
Ja.
Dann gibt es netlab.cz, da gibt es einen.
Ja.
Weitere habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da gibt es noch ein paar. Ist natürlich schwer, die zu finden. Ist ein
Ja.
bisschen ein Problem. Deshalb sollte vielleicht jeder, der einen Jabber-Server betreibt, selbst einen einstellen.
Ja. Die müsste
Und
man dann aber eigentlich auch per Service Discovery von den Servern finden.
genau.
Ja.
Die Clients sollten das mittlerweile alle so machen, dass sie, wenn sie online gehen, mal eine Service Discovery machen und sehen, was der sowieso hat. Und dann eben so ein Proxy einstellen. Wäre benutzerfreundlich.
Das wäre doch mal ein Projekt für dich, sag ich mal, so die verschiedenen, so ein Tool zu programmieren, was die verschiedenen Server abgrast sozusagen und guckt, welche Services die anbieten und das dann auf einer Seite zusammentragen, wenn es da jetzt nicht so eine coole Übersichtsseite gibt.
Das gibt es schon
Ach so,
von
gibt's.
Process One.
Ah, okay. Ah, naja.
Name habe ich vergessen, irgendwas mit IEM.
Gut, wir haben jetzt schon ganz schön was weggeschafft. Wir haben jetzt uns die Strukturen der einzelnen Nachrichten ein bisschen angeguckt, oder vielleicht das haben wir noch nicht gemacht, ne? Wie ist so eine einzelne Nachricht genau aufgebaut? Na, das können wir gleich mal, denn ich fasse noch kurz zusammen. Wir haben ein bisschen über die Herkunft gesprochen. Seit wann es das gibt, haben wir auch noch nicht gesagt. Seit wann gibt es das?
Jabber wurde von Jeremy Miller 1997 begonnen.
1997, okay.
Und seit der Jahrtausendwende ungefähr wurde das dann so langsam groß aufgezogen, formal standardisiert, als Internetstandard freigegeben. Und um diese Erweiterung kümmert sich die XMPP Standards Foundation.
Okay.
Da kann man sich einfach so, also da muss man sich jedes Jahr neu bewerben. Und ja, dann ist man da halt einfach formell unterstützendes Mitglied. An der Diskussion über die Standards kann sich aber jeder beteiligen. Da gibt es einfach eine Mailingliste.
Okay. Na, die Adressen kannst du ja vielleicht nochmal dann mir rüberschicken für die Shownotes.
Mhm.
Wir haben über die Features gesprochen, aber wie sieht jetzt so eine Nachricht aus? Ist die lang, ist die kurz? Die ist relativ kurz, glaube ich.
Relativ kurz.
Na,
also ist zwar XML, aber es ist relativ kurz.
Ja.
Ja, es gibt eben diese drei Typen von Nachrichten: Message, Presence und IQ.
Ja.
Nachrichten ist vielleicht das falsche Wort, eher Datenpakete.
Datenpaket, okay.
Beziehungsweise im Jabber-Jargon sind das Stanzas.
Mhm.
Stanza ist ein Absatz?
Stanza ist Schablone. Nee, Stanza ist ja, ich glaube, Vers, ne?
Vers, ja. Das sind eben XML-Elemente mit einheitlichen Attributen, nämlich from für den Sender, to für den Empfänger und eine ID.
Ja.
ID ist immer frei wählbar. Ist nützlich, wenn man zum Beispiel so eine IQ-Anfrage macht, da eine Antwort erwartet, dann sollte die ID von der Antwort gleich sein.
Ja.
Und dann kann man die gut zuordnen.
Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie spoofen möchte, geht das so einfach wie bei der E-Mail oder?
Nein, bei dir als normaler Benutzer wird der Jabber-Server immer dein richtiges From eintragen. Du brauchst es gar nicht setzen. Wenn du es trotzdem tust, ist egal.
Ja. Okay, und dann ist da noch die Message-Block drin oder der Body?
Genau,
oder?
Genau, das heißt Body.
Mhm.
Beziehungsweise gibt es das auch nochmal mit XHTML.
Ja.
Ich glaube, das heißt da auch Body. Aber das kann eben dann so ein Fragment XHTML enthalten und da kannst du zum Beispiel die Schriftfarbe ändern.
Ah ja, okay, na das kann mein Client.
Hast du ja bestimmt auch schon gesehen.
Genau, ich mache ja immer schön Kurier 12 in Kursiv und blau. Mein Lieblingsdings. Und gibt es denn auch so einen Header, also oder so eine Überschrift, sag ich mal, wie bei so einer Subject-Zeile?
Subject gibt es. Das ist zum Beispiel bei Headlines und normalen Messages.
Und dann lasse ich den Body leer. Oder kann ich zumindest.
Kannst du.
Mhm.
Ja. Und in so einem normalen Body ist es ganz normal Fließtext.
Ja.
Dabei ist, wie bei XML das so immer ist, wird der Zeichensatz am Anfang einer Verbindung angegeben und es ist meist UTF-8.
Ja, aber man kann auch andere Zeichensätze benutzen.
Ja, das muss dann aber der Server unterstützen, denn er muss ja, weil alle anderen, mit denen du kommunizierst, damit hat es ja auch nur einen Datenstrom, nur einen XML-Strom. Und dann müsste er diese Zeichensätze konvertieren. Und ich glaube, das wäre ziemlich aufwendig.
Ah, okay. Deswegen benutzen alle UTF-8.
Genau.
Und dann ist kein Problem mehr.
Genau.
Und wie ist das, wenn dein UTF-8 und mein UTF-8 verschieden sind? Gibt es doch auch, glaube ich, ne? Nein. Hier? Nee? Ist es nicht das beim Mac, dass ich da diese Reverse Byte Order habe und.
Ah, bei PowerPCs?
Die Umlaute, glaube ich, anders. Erst kommen das Umlaut
und dann. Die Zeilenumbrüche sind bei euch anders.
Nee, sind aber nicht auch die Umlaute anders? Das erste, der Umlaut kommt in der Buchstabe und bei euch ist es kombiniert oder irgendwie sowas war das da? Doch. Ach, also es gibt da irgendeinen Fuck-up so, aber.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört in dem Chaos Radio Express über den Mac, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, letzten Endes, da wir auch schon mal geschrieben haben miteinander, scheint das irgendwie dann doch zu klappen.
Ja, das wird wohl nur so die Konvention sein, was wer macht, aber es ist alles im UTF-8 drin und funktioniert deshalb.
Sind die Nachrichten in irgendeiner Weise authentifiziert? Wird das irgendwie kryptografisch gesichert oder?
Normalerweise nicht, kann man aber benutzen.
Wie?
Ja, da kann man sich aussuchen, ob man PGP, OTR oder E2E benutzt.
Mhm.
Das ist dann aber nicht mehr. Muss natürlich der Gegenüber auch entsprechendes benutzen.
Das ist aber dann nicht mehr das ist nicht mehr Teil vom Jabber-Protokoll, oder?
Das ist so eine Erweiterung.
Mhm. Okay.
Also das kann man sich alles unter XMPP-Org-Extensions durchlesen.
Ja.
Bei PGP greift man auf das schöne Web of Trust zurück, was dann meistens schon existiert, wenn man das bei E-Mail auch benutzt. Und da wird halt, da gibt es dann keinen Body mehr, beziehungsweise in dem Body steht, diese Nachricht ist verschlüsselt.
Mhm.
Und stattdessen gibt es daneben noch ein anderes XML-Element, wo das Verschlüsselte drinsteht.
Mhm.
Meistens als BS64 encodiert, weil in XML dürfen ja zum Beispiel keine Nullbytes vorkommen.
Ja.
Bei OTR ist das anders. OTR wurde nicht irgendwie als Substandard definiert, sondern OTR soll ja mit allen anderen Instant Messaging Protokollen auch völlig transparent funktionieren. Ja. Deshalb hängt es an die Klartextnachrichten. In Spaces und Tabs kodiert OTR ran.
Mhm.
Und daran erkennen die Clients untereinander, dass der andere OTR spricht. Hast du vielleicht schon mal, also es kommt manchmal auch in Chatrooms vor, dass Leute reinkommen und die haben, also bei Konsolen-Clients sieht man das ganz gut, die haben da irgendwie Tabs und Spaces hinten dran.
Okay.
Das ist OTR.
Ah ja, cool. Wusste ich auch nicht. Okay, und das andere, das E2E oder was war das?
Das kommt von den Jabber-Leuten selbst.
Mhm.
Soll ein bisschen Ersatz für OTR sein, also mit ähnlichen Features.
Ja.
Ja, und das ist eben nicht so eine Plaintext-Erweiterung, sondern richtig schön im XML drin. Hat gegenüber PGP dann noch den Vorteil, dass es nicht nur die Textnachrichteninhalte verschlüsselt, sondern alles, was in so einem Stanza drin steht. Alle Kind-Elemente.
Okay.
In XML. Was dann von dem Stanza noch übrig bleibt, sind eben Form to und ID.
Also du bist jetzt als Jabber-Verfechter und Purist bist du eher nicht für diesen Einsatz von OTR zu überzeugen, also so überzeugt oder
habe ich. Naja, ich bin falsch? Da kein Purist. Also ich sehe das schon, dass das bei vielen Leuten gut funktioniert, scheinbar. Und das mit dem Nachrichteninhalt und dass es für jedes Protokoll geht, das funktioniert dann auch gut mit den Transports.
Mhm.
Also wenn dann ein ICQ Person das benutzt, dann funktioniert das eben einfach.
Ja, genau. Das heißt,
du benutzt das auch. Das hat schon Vorteile. Ich würde das nutzen, wenn es meine Clients können.
Also das kann nicht so viele Clients.
Ja, die Clients können hingegen dann wieder nicht PGP.
Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Das ist irgendwie so ein scheinbar wechselseitiger Ausschluss. Das ist ein bisschen blöd. Also eigentlich möchte man einen Client, der beides kann, ne?
Der alles dreis kann.
Oder alles dreis, ja.
Okay, gibt's Gajim, hier? Gajim konnte mal alles dreis, aber das OTR wurde wieder rausgeschmissen, weil es zu unsauber war.
Okay. Na, das wurde auch hier aus dem CCC-Umfeld irgendwie mal reingepatcht oder so, ne? Glaube ich, habe ich mal gelesen. Oder war das? Na, ich mir irren.
Gut. Ich weiß, wer es rausgeschmissen hat, aber...
nicht, wer es reingebracht hat.
Nee.
Okay. Ja, gibt es da irgendwelche nennenswerten Vor- oder Nachteile, bis auf diejenigen, die du schon genannt hast, von den verschiedenen Methoden? Also ich meine, was mir jetzt fehlt, das ist ja jetzt eher der Aspekt Vertraulichkeit, den wir angesprochen haben.
Ja, das geht ein bisschen Richtung Kryptografie.
Ja, aber die Kryptografie hat ja immer noch diesen Aspekt auch der Integrität.
Hm.
Ja, also dass die Nachrichten auch so ankommen, wie ich sie verschickt habe und nicht, dass der Administrator sozusagen denn da irgendwie dran rumfälscht. Kann man da irgendwie das auch sichern?
Also bei PGP können die Presences signiert werden.
Mhm.
Damit hat man dort Integrität. Die Nachrichten, also das ist jetzt so die gängige Praxis.
Mhm.
Das kann man natürlich alles dann machen, wie man will, also ausbauen, wie man will.
Mhm.
Aber manche Clients tun eben die Presence signieren.
Mhm.
Dann wird häufig der Nachrichteninhalt nur verschlüsselt, nicht signiert.
Ja.
Ja, wie das bei OTR ist, weiß ich nicht genau. OTR hat ja so ein etwas anderes Feature-Set. Eben, dass man zum Beispiel später mal nicht nachweisen kann, dass es wirklich von einem ist.
Ja, genau. Diese Perfect Forward Secrecy.
Oder Deniability.
Oder Deniability, ich weiß auch gerade nicht. Aber irgendwie sowas. Hm.
Ja. Also, wenn man das benutzt und sich darum schert, dann sollte man schon mal gucken, was für ein Feature einem da wichtig ist.
Ja.
Ja, und dieses E2E wurde mit ähnlichen Zielen wie OTR designt.
Ja.
Leider, glaube ich, ist da kein Kryptograf mal drüber gegangen und hat da ein Audit gemacht.
Ah, naja. Das ist meistens ja für so kryptografische Protokolle
recht wichtig,
eher ein Genickbruch, ne? Naja, okay, das kann ja vielleicht noch jemand mal machen.
Hoffen wir.
Als nächstes würde ich vielleicht mal auf die verschiedenen Clients eingehen wollen. Was gibt es da? Also ganz bekannt ist ja Psi, glaube ich.
Naja, also ganz bekannt ist Pidgin.
Also ganz bekannt ist Pidgin und dann gibt es noch Game und...
Pidgin war mal Game, wurde von AOL Instant Messenger abgemahnt, musste dann den Namen ändern.
Mhm.
Basiert auf der Purple, auf der auch Adium basiert. Adium ist praktisch das Pidgin-Äquivalent zu Pidgin für macOS.
Ja.
Ja, und das ist ein Multiprotokoll in Messenger. Damit werden also Pidgin. die meisten Leute glücklich werden.
Ja, also das heißt, der kann dann auch mehr als Jabber, der kann auch die ganzen außerirdischen Protokolle, Kuku wie und
MySpace.
Gadu. Genau.
Mhm. Ja, für rein Jabber gibt es eine ganze Fülle, weil es eben relativ einfach zu implementieren ist und gut dokumentiert ist, wohl spezifiziert. Ja, Psi ist da ganz bekannt.
Ne, der kann alles irgendwie.
Genau, der kann alles, hat ein recht gut bedienbares User-Interface.
Nicht, wenn man Mac-User ist, aber ansonsten?
Ansonsten wird man da gut von den Features erschlagen.
Ja.
Ja, mein persönlicher Favorit ist Gajim.
Ja.
Ist in Python geschrieben, ist für GNOME gedacht. Unter OS X läuft das wohl nicht so gut.
Mhm.
Besonders wegen GTK. Für Windows gibt es den auch.
Mhm.
Der kann ähnlich viel wie Psi, in einigen Sachen sogar mehr.
Mhm.
Hat ein wesentlich aufgeräumteres User-Interface.
Mhm.
Also der hat wirklich eine gute Usability. Ist leider aber recht langsam und ja, je nach Version hat er verschiedene Fehler.
Mhm.
Aber ich komme schon lange gut damit klar.
Und für die Konsole, hast du vorhin gesagt, ESI mit...
Mit Plugin.
Plugin.
Ist jetzt ganz gut für... ja, wenn man den IRC-Client so mag.
Ja.
Und für Multi-User-Chats. Ganz sehr empfehlen kann ich MCABBA.
Genau.
Die Konsole.
MCABBA. Ich weiß es nicht, aber den benutze ich auch, ja.
Der kann PGP und OTR. Aha. Und kann, glaube ich, auch Gruppenchats. Lässt sich halbwegs vernünftig bedienen.
Mhm.
Ist halt gut, wenn man unterwegs ist und nur ein Terminal hat.
Genau. Dann gab es noch Center ICQ. Der einem aber ständig irgendwie den Roaster verhauen hat.
Habe ich vor vielen Jahren das letzte Mal probiert.
Ja.
Da hatte ich ein ganz schlechtes Bild davon.
Ja,
und ich habe jetzt bei Leuten gesehen, die sind damit in einem Multi-User-Chat. Und in einem Multi-User-Chat kann man auch so wie im IRC Queries machen. Also die Leute direkt ansprechen über den Chatraum. Und da stürzt Center ICQ einfach ab.
Ah, okay. Na, das sollte es natürlich nicht.
Das ist aber lustig. Ja, Center ICQ heißt übrigens seit einer Weile Center IM. Aber ich glaube, das ist ein Fork. Das
wird auf jeden Fall
schneller entwickelt.
Okay, dann für mobile Dienste, gibt es da irgendwelche für, weiß nicht, was gibt's da, Symbian oder?
Also fürs iPhone gibt es so einige.
Mhm.
Für Symbian gibt es zumindest diesen Bombus, der hat eine russische Website, aber der Client selbst...
Ist in Englisch.
Ist in Englisch.
Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Der kann ja auch ganz schön viel.
Ja.
Ist ja, weiß ich nicht, russische Website, da kriegt man ja immer ein bisschen...
Ist der Java oder ist der nativ Symbian?
Meines Wissens ist der Java, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau.
Man muss dann immer gucken, was das Telefon kann und so weiter.
Ja, das war bei mir ganz bescheuert, weil ich damals, bevor ich das Telefon in die Waschmaschine getan habe, das hatte so ein UIQ. Und das war aber so ein gebranntes Telefon von O2. Und das hatte ich mir so eine 5 Euro Flatrate genommen. Und mit dieser Flatrate konnten nur signierte Programme einen Port öffnen. Und das Programm hatte halt keine Signatur von O2.
Sehr ätzend.
Oder von Sony. Und ja, das war super gammel. Also das war ja fast noch schlimmer als die iPhone-Restriktionen, die es da heutzutage gibt.
Aber mit der Flatrate... muss ich mal kurz vom Thema ein bisschen abwinken.
Ja.
Kannst du nur Webdienste benutzen? Richtig?
Damals war das, glaube ich, so, ja.
Hm. Und Jabber hat ein Webbinding, also du kannst nur über so Web-Requests, HTTP-Requests, Jabber betreiben.
Auch über einen Proxy denn?
Ja.
Ah ja. Wie geht das?
Das sind, ja... Du schickst halt im Post-Request statt einem Formularinhalt dein XML-Häufchen und der Request, das ist kein Polling, sondern ein Binding, der wird vom Server so lange festgehalten, bis da mal ein oder zwei hereinkommende XML-Elemente da sind und dann bekommt der Client den zurück.
Ah ja.
Und das lässt sich zum Beispiel sehr gut mit dem XML-HTTP-Request in JavaScript benutzen. Mhm. Also Ajax. Und da gibt es ganze Jabber-Libraries nur für JavaScript. Mhm. Und da muss man halt den Server so konfigurieren, dass er diesen Dienst aufmacht. Mhm. Also einen Webserver drin hat.
Ja. Weißt du, wo das angeboten wird? Ist das Standard oder?
Ja, zum Beispiel haben wir auf www.c3d2.de.
Ja.
Haben wir diese Seite Chat.
Ja.
Und da ist auch so ein Webformular.
Ja.
Damit kommt man eben auf diesen Server.
Ah ja.
Und kann dann JavaScript-Client nutzen.
Ah, das ja, das wusste ich auch
noch nicht. Und der spricht XMPP über HTTP.
Und kann das aber jeder andere auch benutzen oder ist das jetzt...
Ja, das muss man halt einrichten als Serverbetreiber.
Ja, okay, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, gerne dieses HTTP-Binding vom C3D2-Server benutzen kann, kann ich das...
Das kannst du benutzen.
Benutzen? Ja. Also ihr habt das jetzt für alle freigegeben sozusagen oder
wie? Nein, das kannst du nur für Jabber-IDs bei haku.c3d2.de nutzen.
Okay, aber die könnte ich mir ja registrieren lassen.
Genau, beziehungsweise eben für diese Chat-Teilnehmer haben wir einen anonymen Zugang.
Okay.
Also das ist dann wieder Authentifizierung mit Sassel, aber anonymous. Mhm. Da sage ich einfach, ich will mich anonym authentifizieren, dann sagt der Server, okay, super.
Mhm. Okay. Das war's. Gibt es denn noch irgendwelche Windows, speziellen Windows-Clients oder Mobile Windows gibt es ja, glaube ich, auch. Ich bin da eigentlich gar nicht mehr so.
Ja, da bin ich auch nicht bewandert.
Okay.
Da gibt es aber eine Übersicht, zumindest auf der Wikipedia.
Ah ja, genau, ja, die ist ja immer relativ umfangreich.
Und alles ist
bei den meisten, ja. Ja, um nochmal mehr zu springen, habe ich eben übersehen, ein Thema, was wir aber auch nachher anspringen können. Muss ich mir nur hier eine kleine Notiz machen, das nämlich zum Thema Programmierung. Gut, über die Clients haben wir gesprochen, was es da so gibt. Wollen wir vielleicht nochmal über die Server sprechen? Ne? Meines Wissens, ich sag dir, was ich weiß, gibt es zwei Implementierungen, zwei große oder größere und die eine ist in Erlangen.
Genau, die eJBD, das ist mein Lieblingsserver.
Ja?
Denn Erlangen ist halt für Telekommunikationssysteme gemacht,
ja?
Wo sehr viel gleichzeitig passiert.
Ja.
Also statt wie in einer objektorientierten Programmiersprache legt man statt Objekte Prozesse an.
Ja.
Und diese Prozesse schicken sich dann gegenseitig Nachrichten.
Da gibt es ja auch einen ziemlich ausführlichen Chaos Radio Express.
Genau. Da gab es auch schon hier in Dresden einen Themenabend drüber.
Mhm. Dokumentiert?
Ja, die Folien sind online.
Okay, wo?
www.c3d2.de.
Okay. So, das ist der eJBD. Was kann der? Der ist die Referenz in Implementierung oder?
Nö, Referenz nicht. Also der hat eine Menge Features und der braucht ein bisschen mehr Speicher als die anderen.
Ja.
Dafür weniger Ressourcen, also weniger CPU-Zeit.
CPU. Mhm.
Kann damit mehr Menschen, Nutzer bedienen. Und ist von vornherein clusterbar. Kann sich also auf mehrere Maschinen verteilen.
Ja, ist die Konfiguration umfangreich oder?
Hält sich in Grenzen, ist Erlang-Syntax, besteht aber nur aus geschweiften und eckigen Klammern.
Ja.
Ja.
Okay.
Lässt sich einrichten.
Und
hat auch ein Webinterface zur Konfiguration.
Ah ja. Okay. Dann, was gibt's da noch für Server?
Die ersten, die waren in C geschrieben.
Mhm.
Das ist der JBD 1 und der JBD 2.
Mhm. Die, wofür steht denn das I bei eJBD?
Erlang.
Ah, Erlang, okay.
Ja, JBD 2 wurde irgendwann mal als Verbesserung von JBD 1 begonnen, hat aber nicht so richtig an Fahrt gewonnen und die haben wohl auch eine ganze Weile Probleme mit Speicherlecks gehabt.
C.
Weiß nicht, ob das immer noch, genau, C. Weiß nicht, ob das immer noch vorhält, aber ja, wird kaum benutzt.
Okay.
Der JBD 1 wurde hingegen weiterentwickelt, heißt mittlerweile, glaube ich, JBD 1.4. Ja, ist bei einigen Leuten in Benutzung, scheint ganz gut zu laufen.
Ja.
Die sind auch alle halbwegs modular aufgebaut, also die Server-zu-Server-Komponente ist zum Beispiel von der die Clients bedient, getrennt und dazwischen steht so ein Router-Prozess.
Mhm.
Der sich darum kümmert, zu welcher Domäne, welcher Prozess.
Ah ja, okay. Gehört. Und dann die...
Also dort sind zum Beispiel die Dienste, die sich um die User kümmern, auch nur Komponenten.
Mhm.
Das lässt sich halt einfach so umsetzen.
Ach so. Gibt es denn weitere Implementierungen noch?
Ja, in Java gibt es einen Wildfire oder OpenFire. Der wird auch richtig kommerziell unterstützt. Wird eJBD übrigens auch.
Von wem?
Process One.
Okay, das ist jetzt irgendeine kleine Bude oder?
Na, die haben schon einige Mitarbeiter.
Ja.
Und die sind halt auch weltweit tätig. Ich
Okay.
habe da Praktikum gemacht. Ja, OpenFire ist Java, hat wohl auch eine ganz hübsche Web-Konfiguration. Und mittlerweile gibt es auch noch mehr. Moment, habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf. Tigies, weiß ich aber nicht sehr viel drüber. Soll wohl auch sehr gut performen.
Okay.
Ja.
Also, aber die große Mehrheit setzt dann dieses eJBD ein.
Genau.
Da haben wir schon gesagt, der
Weil der
kann,
eben schon
ja.
seit einer ganzen Weile existiert
Ja.
und auch da gut weiterentwickelt wurde und Features hat.
Ja, und gibt es da irgendwelche nennenswerten Features, die ihn so von den anderen abhebt, oder?
Ich kenne die anderen nicht so
Nicht so
gut,
gut, okay.
aber ich kann zum Beispiel, gibt es eine Erweiterung, hatte ich ja schon gesagt, wenn man MUX konfiguriert, dann ist es so ähnlich
Mux,
wie.
die Multi-User-Chats,
Genau,
ja.
ist es so ähnlich wie HTML-Formulare und so kann ich den ganzen Server auch konfigurieren. Da klicke ich auf die Service Discovery und mir als Administrator des Servers zeigt er ein bisschen mehr an und da kann ich auch alle Einstellungen dort browsen
Ah ja,
im Jabber Client.
kann man da auch mehrere Administratoren
Ja,
zulassen? Ja, das geht
ja.
auch. Und Clustering geht auch sehr einfach, hast du
Ja,
gesagt.
aber ich denke, das können die anderen auch.
Ja, ah okay. Das geht dann ja über dieses DNS. Also, das ist zumindest so verschmolzen. Diese Records.
Das ist für die Dienste, die von außen ran wollen.
Ja.
Intern tut man die meisten ein bisschen engmaschiger verbinden, zum Beispiel mit einer geteilten Datenbank.
Ah, okay.
So ist es bei eJBD.
Braucht man denn noch eine spezielle Datenbank da irgendwie dahinter oder bringen die Server das mit?
Ja, bei eJBD ist das normal Erlang-Amnesia. Andere bringen zum Beispiel XML-Dateien auf Festplatte mit, können aber auch MySQL und Postgres verwenden.
Ja.
eJBD genauso.
Okay. Was habe ich hier noch? Was für Anforderungen gibt es an so einen Server? Also, was muss ich an Hardware mitbringen? Also, erstmal muss ich wenn ich einen Java-Server betreiben möchte, muss ich Zugriff erstmal auf mein DNS auf jeden Fall haben, ne? Sonst habe ich gleich verloren.
Genau.
Oder gibt es da
Naja,
irgendwie Default?
du brauchst die SRV-Records nicht. Also wenn da schon irgendeine Domain auf deinem Server zeigt, kannst du die auch verwenden.
Also, dann, okay, dann
Wenn
wird.
die nicht gefunden werden können, dann wird eben einfach nach der Adresse der Domain gefragt.
Okay. Was noch? Dann brauche ich ein bisschen Hardware. Irgendwie
Genau,
Linux da
also
drauf.
das jetzt abzuschätzen ist natürlich
Ist
schwer,
schwierig,
aber
ja. Na, ja.
für 50 User würde ich sagen, 1 GB RAM ist schon nicht schlecht.
Ja.
Zumindest bei eJBD, der braucht halt eine Menge.
Ja. Festplatte nicht so viel.
Nö, Festplatten nicht so viel.
CPU auch
CPU
was.
auch nicht so viel.
Ja, und Anbindung, sag ich mal, ist, wie ist die Netzanbindung?
Da man nicht von seinen Benutzern geflutet werden möchte, tut man da meistens die Verbindung ein bisschen drosseln. Ich glaube, die Voreinstellungen sind 10 Kilobyte pro Sekunde pro Benutzer. Ja, und das ist
Na gut,
schon
dann kann man ja hochrechnen,
genau.
wie schnell das kommt. Weißt du denn, kennst du ein paar große Serverinstallationen? Also ganzes Jahr, du hast ja irgendwas gesagt, Jabber.org gibt
Genau,
es.
Jabber.org, jabberccc.de ist auch sehr bekannt in Deutschland.
Ja. Ja, der CCC
Die
setzt
hatten
sich ja
schon vor ein paar
nachhaltig,
Jahren
genau.
3000 Benutzer, weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind.
Der setzt sich ja nachhaltig, der CCC, irgendwie für ein, dass das Protokoll irgendwie breit getreten wird und dass die Java-Server am Laufen bleiben.
Naja, es gibt da mal ein paar Vorträge und eben diesen Server.
Ja, eben,
Ist
ne?
ja
Ich
auch eine
meine,
wichtige Sache.
für umsonst.
Aber jetzt groß einsetzen. Es
Nee,
gibt
aber
ja auch
ich meine,
wichtigere Themen als
nee,
jetzt das
es
Messaging.
ist richtig, ne? Aber ich meine halt, der da, sag ich mal, für eine Finanzierung zu sorgen, ist ja
Ja,
schon mal einsetzen
das ist schon gut.
und der Server ist ja auch, also läuft ja auch immer, der wird ja schon relativ professionell.
Ja, hat man den Eindruck.
Hat man. Okay, ne? Also, wieso hat man den Eindruck? Willst du da.
Na, die hatten auch schon Probleme, aber die sind dann irgendwann von JBD 1 auf eJBD gewechselt und seitdem läuft das wohl besser.
Läuft besser,
okay. Die müssen aber schon manchmal ihre Nutzerdatenbank bereinigen.
Inwiefern?
Ja, es melden sich Spammer an oder sie haben Benutzer, die sich seit Jahren nicht angemeldet haben.
Die fliegen dann raus?
Genau.
Ah ja. Weil es sonst zu viele in der Datenbank werden.
Genau.
Aha, okay.
Jo. Ja,
ja.
Was mir gut im Begriff ist, da habe ich nämlich ein T-Shirt von denen, jabim.cz. Die haben so ein Freemium-Modell, also für den normalen Account kann man sich da einfach klicken. Und dann haben die halt noch ein paar Zusatzdienste, für die man da, keine Ahnung, 5 Euro im Monat abdrückt.
Transports, sowas.
Genau, Transports. Und die haben da auch einen Online-Storage. Also man schickt da per File-Transfer Dateien hin.
Mhm.
Und die stehen dann auf einer Website.
Ah, das ist ja. Ach, die stehen auf einer Website dann. Und, ah ja. Aber das ist auch eine gute Idee.
Hm. Und natürlich Gmail.
Genau.
Ist ganz großer Jabber-Anbieter.
Genau, okay. Noch irgendwo?
GMX und Web.de benutzen eJabberD.
Ja. Auch unter der Haube. Und ist das. Sind die zu anderen Servern auch offen? Oder?
Ja.
Ja.
Und Freenet auch.
Also sag ich mal, am Anfang hat Google sich ja noch so ein bisschen da quergestellt, aber heutzutage blockiert da keiner mehr.
Großartig. Nee, heutzutage ist es offen bei Google, die haben das schon selber angefangen, ihre Implementierung.
Hm.
Da muss man, glaube ich, zumindest immer die Autorisierung vom Gegenüber haben, um denen überhaupt Messages zu schicken.
Ja, also so ganz problematisch, unproblematisch ist es nicht. Also man muss da auch mit diesen Authentication Requests.
Mhm.
Die sind ein bisschen komisch, die gehen auch mal daneben und kommen nicht an.
Ja, die haben halt Angst vor Spammern.
Ja. Ja, was macht man da groß gegen Spammer? Also wir hatten gesagt, bei der Registrierung gibt's eine Hürde. Mhm. So am besten nicht mehr inbound und
also ich habe nicht Spam über Jabber erhalten.
Ja.
Aber vor einem Monat hatte ich, da ich eben Serverbetreiber bin, ein paar Registrierungen mit ganz langen Jabber-IDs, mit ganz langen Benutzernamen, die sehr zufällig aussahen. Und da habe ich dann mal ein paar Leute gefragt und die meinten, schalt mal lieber die Registrierung ab.
Ja.
Weil es sehr sicher Spammer sind.
Ja.
Okay. Ja, mich haben sie nicht bespammt, aber wer weiß, wozu sie es benutzen. Ja. Ich schaue nicht in die Nachrichten meiner Benutzer.
Ja. Ja. Okay, ne? Der Administrator, da einen Vertrauenswürdigen zu haben, ist auch immer nicht unwichtig.
Ja, aber Spam über Jabber, davon wird ausgegangen, ist teurer als bei E-Mail, weil bei E-Mail kannst du ja jegliche Absender-Domain angeben.
Ja, ah, okay. Das geht sonst nicht, das stimmt.
Genau. Und wenn du jetzt ein Botnet aus 100.000 Privat-PCs hast, dann hast du immer noch nicht die Domains, die dahin zeigen von den Jabber-Server.
Okay. Hm. Ja, stimmt. Da hast du eben auch noch ein gutes Stichwort genannt, wo wir vorhin nicht drauf eingegangen sind. Vielleicht gehen wir jetzt mal drauf ein, nämlich auf Bots. Das ist ja auch noch, sag ich mal, was mit Jabber relativ oft gesagt wird. Und auf die Programmierung, da müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Vielleicht erstmal zu den Bots, das sind ja an und für sich sind das nur Programme, die irgendwelche Aufgaben erledigen, die quasi eine virtuelle Jabber-ID sind oder so, eine virtuelle Person.
Ja,
sind,
eine ganz normale Jabber-ID, hinter der eben nicht Psi oder Gajim steht, sondern einfach ein simples Skript.
Ja.
Und das wartet darauf Anfragen und beantwortet die.
Ja.
Ganz praktisch ist zum Beispiel ein Wörterbuch.
Genau.
Das gibt es bei SwissJabber.
Genau, das habe ich auch. Oder was ich auch habe, ist Jimbo. Jimbo ist in Python. Und Jimbo zeigt mir dann Serverload an. Und ja, der kann mich auch benachrichtigen, wenn irgendwie ein Dienst abstürzt oder so. So cool. Monitoring. Das ist ganz praktisch auf jeden Fall.
Ja, genau. Wir haben zum Beispiel Commit Notification für die Versionsverwaltung von unserer Website.
Ja.
Immer wenn da jemand was eincheckt, bekommt jeder sofort eine Jabber-Message, da gibt's was Neues.
Ah ja. Ja, du bist immer ziemlich schnell, sag ich mal, wenn irgendwo was Neues ist. Du hast ja auch so ein News-Planet laufen.
Genau, da habe ich einen eigenen Bot und es gibt da auch noch einen Dienst von, Moment, Name vergessen, der nennt sich JabRSS. Ah ja, von Christoph Mehrweg. Ja, den habe ich sogar schon mal per PayPal gespendet für den Dienst, weil ich den schon sehr lange benutze. Du sagst da einfach, welche Feeds dich interessieren und bekommst dann die Updates davon.
Okay.
Ohne dieselbe ziehen zu müssen. Und wenn du das im großen Stil benutzen möchtest, dann gibt es da superfeeder.com.
Ja.
Die holen alle Viertelstunde jeden Feed, RSS und Atom, und schicken dir dann Benachrichtigungen per PubSub, was so eine Erweiterung ist.
Erweiterung von was?
Von XMPP.
Okay, die jetzt was kann, was bietet die?
Das ist eben das Publish-Subscribe-Pattern, also es gibt einen Publisher und so ein Dienst kümmert sich dann darum, dass eben Veröffentlichungen, egal welche Form, die Subscriber erreicht.
Okay, so ein, Twitter-ähnlich.
Ja, genau. Noch ein bisschen technischer ist das alles.
Ja.
Diese Geschichte mit den aktuellen Musiktiteln und Aktivität und Stimmung sind da ein Spezialfall davon.
Ah, okay. Mhm. Du hattest ja auch mal bei irgendeiner Firma Praktikum gemacht, da hast du eben erwähnt.
Ja, genau, bei Process One, die eJeopardy entwickeln.
Ah, die entwickeln eJeopardy.
Genau.
Und haben die nicht auch irgendwie noch irgendwelche, aber nicht Bots gemacht, ne? Die haben irgendwelche Dienste noch irgendwie
zusätzlich. Genau, die haben zum Beispiel tweet.em, das ist so ein Twitter-Interface für Jabber.
Mhm. Ah ja.
Das ist, ja, ein Gateway.
Es gab ja früher auch mal irgendwie ein Twitter, Jabber to Twitter und Twitter to Jabber Service irgendwie, den gibt es nicht mehr.
Ja, von Twitter selbst, den von haben Twitter die ganz selbst? Schnell eingestellt.
Zu hohe Last oder?
Wahrscheinlich.
Ja.
Weiß ich nicht genau, was
die da. Identica, gibt es das noch?
Genau, das funktioniert nach wie vor.
Ja. Gut. Aber wie ist das da? Ich krieg, sage ich mal, nicht alle Dents, heißen die da ja, in meinen Offline-File-Storage oder Message-Storage rein.
Mhm.
Weißt du da mehr? Oder?
Über den Bot dort lasse ich mich nicht benachrichtigen, sondern über den schicke ich nur. Ich habe dann identichat@prosody.em.
Mhm.
Das ist ein Multi-User-Chat-Raum,
mhm.
wo aber kein richtiger Multi-User-Chat dahinter steckt, sondern der bildet einfach die Leute, die ich in Identica followe.
Und warum ist das cooler?
Multi-User-Chat hat halt schon so ein, da sind mehrere Leute und die Leute sehe ich online und von den Leuten sehe ich ein Avatarbildchen.
Ach so.
Das ist halt eine schönere Abbildung.
Okay. Mm. Ja. Gibt's sonst irgendwelche coolen Bots oder Dienste, die da noch nennenswert wären?
Da müsste ich jetzt mal online gehen. Also Bots und Gateways sind ja schon prinzipiell recht ähnlich.
Ja.
So, die einen haben halt mehr Freiheit da, die anderen sind ein bisschen simpler.
Ja. Wenn man so einen Bot programmieren möchte oder wenn man insgesamt sich da mal kümmern möchte, erstmal, wo fängt man an zu lesen? Über Jabber oder?
Ja, also Wikipedia ist natürlich ein guter Anfang. Dann gibt es ein recht altes Buch, das nennt sich Programming Jabber. Ist bei O'Reilly erschienen, wie so vieles.
Mhm.
Und mittlerweile gibt es auch ein neues Buch. XMPP Essentials, glaube ich.
Ja.
Und das ist von ein paar Leuten geschrieben. Die haben wirklich ganz viel von diesen Erweiterungen geschrieben. Der eine, Peter St. Entry, der hat die RFCs nahezu komplett geschrieben.
Ah ja.
Und war sehr aktiv.
Der hat auch jetzt dieses Buch gemacht.
Genau.
Okay, und also wird man schon besser diese Bücher lesen als die RFCs selber?
Die RFCs lesen sich ganz gut. Also gibt es Schlimmeres.
Ja, ja. Kann da gibt es ja ziemlich schlimme RFCs, glaube ich.
Ja, also als Referenz taugen sie alle mal.
Okay, und wenn ich jetzt meinen eigenen Client programmieren möchte oder meinen eigenen Bot oder meinen eigenen Server, okay, Server scheint eher unüblich zu sein, wenn es da nur 3 Implementierungen gibt. Ist
bestimmt auch nicht nur 3, aber...
Aber 3 oder 4 nennenswerte. Unter 10. Ja. So, also dann programmiert man wahrscheinlich eher einen Client oder einen Bot.
Genau. Ja.
Wie
fange ich da an? Also Bot und Client sind ja in dem Fall dasselbe.
Ja.
Nur ein Client hat eben dann noch eine Benutzerschnittstelle.
Ja.
Ja, wie fängt man an? Ich glaube, man sucht sich eine Jabber-Library, die das kann.
LibPurple? Hast du vorhin gesagt?
Naja, LibPurple ist recht generell. Ja. Also gut kenne ich zum Beispiel für Ruby das XMPP4R.
Ja.
Da
hackst du auch mit, oder?
Genau. Jetzt nicht mehr so aktiv. Mhm. Was es da noch gibt, ist Blather auch für Ruby.
Ja.
Für Erlang gibt es jetzt endlich EXMPP. Das wurde lange angekündigt, aber hat eine Weile gebraucht.
Ja.
Darauf wird auch in Zukunft mal EJVD aufbauen. Und das wird dann noch schneller sein, weil das so ein paar Erlang-Eigenheiten umgeht.
Das aber dann für einen Server?
Das ist auch für Clients.
Ah ja.
Ja,
So, und dann was brauche ich da? Also wie, wenn ich jetzt so eine Bücherei benutze, so eine Library, XMPP,
was du da brauchst, natürlich deine Jabber-ID, dein Passwort.
Ja.
Und dann sagst du, neuer Client, verbinde dich. Melde dich mit dem Passwort an und dann kannst du zum Beispiel eine Presence schicken.
Ah ja, das geht dann in 10 Zeilen oder weniger.
Wenige.
Oh, das hört sich ja cool an. Ich habe da auch noch so ein paar Bot-Ideen, sag ich mal. Weißt du was für Python?
Bei Python gibt es Twisted Words und XMPPPY. Wenn du es gerne in Ruby machen möchtest, ich habe da mal so eine Kurzanleitung geschrieben. Da wollte ich bei einem How-To-Contest für die BSD-Crew gewinnen und habe eine Dämon-Backform gewonnen für Weihnachtsplätzchen.
Ja, cool.
Und
es kommt ja bald die Weihnachtszeit. Also meine Freundin hat schon...
Ja, kann ich dir gerne ausprobieren.
Hat schon die Plätzchen eingekauft.
Da es das BSD-Crew-Wiki leider nicht mehr gibt, habe ich das mal auf die deutschen Wikibooks gestellt.
Cool.
Und da gibt es auch noch mehr über XMPP.
Kannst du mir den Link ja vielleicht auch nochmal schicken? Gut, da haben wir die Programmierung mal angesprochen. Spam haben wir auch angesprochen. Wir kommen langsam bei meinem Fragenkatalog zum Ende. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie animiert man Leute am besten zum Wechseln? Also ich habe jetzt oft das Problem, hast du nicht ICQ und so? Okay, ich habe den Transport so, aber... An und für sich, das mit dem Transport fand ich nicht immer befriedigend, weil irgendwie die nie zuverlässig funktioniert haben.
Ja, das ist schon ein ähnliches Problem, wie du jetzt auch mit Facebook und MySpace hast, dass halt die Leute nicht sehen, dass sie da irgendwie an einer Firma hängen und kleben bleiben.
Ja gut, aber ist denen einfach auch oft egal, ne? Also... Und letzten Endes hänge ich jetzt mit Jabber CCC.de auch am CCC Jabber Server. Und wenn der CCC in 2 Jahren sagt, okay, keine Kohle mehr, dann oder
ich glaube nicht, dass es passiert, weil die letzten paar Mal haben immer die Benutzer selbst gespendet. Und da das einige sind, kommt da auch was zusammen.
Ja. Na gut, aber bei ICQ musste ich noch nie was spenden.
Natürlich.
Da gehören mir dann meine Nachrichten nicht mehr selber, aber... Ja, aber wie kann ich denn meine Leute animieren, irgendwie, Leute, jetzt mach mal.
Naja, man will zum Beispiel nicht, dass irgend so eine große Firma alle deine Nachrichten mitliest. Das ist ja schon mal ein erstes Argument.
Okay, aber wenn jetzt 50.000 Leute da beim CCC Jabber Server sind oder Jabber.org noch größer ist...
Die haben bessere Privacy-Richtlinien. Und man kann eben seinen eigenen Server betreiben.
Ja.
Und unter den 50.000 sind garantiert mal ein paar Leute, die sowas auch selbst können.
Ja. Okay. Also.
Also ich kenne, jetzt in meinem näheren Umfeld 6 Leute persönlich, die ihren eigenen Jabber-Server betreiben.
Sprichst du denn noch mit anderen Leuten, die andere Protokolle benutzen? Oder sagst du, nee, Leute, wenn ihr mit mir sprechen wollt, auf jeden Fall das, nur Jabber? Oder benutzt du Transports? Oder wie machst du das?
Ich benutze einen ICQ-Transport wegen... ein oder zwei Personen.
Die nicht wechseln wollen.
Genau, die nicht wechseln wollen, weil denen habe ich das irgendwie noch nicht so gut rübergebracht. Ja. Halt keine Informatiker.
Ja.
Verstehen halt nicht, dass es einfach mal technisch sauberer ist und... Ja, denen macht das nichts, wenn alles über AOL geht.
Ja.
Dann muss ich mit denen auch nichts Geheimes besprechen, nichts Vertrauliches.
Okay. Aber du bist schon jemand, sag ich mal, der für den Instant Messaging irgendwie sehr wichtig ist, auch sehr tief in den Vertrauensbereich gehen könnte.
Ja, natürlich.
Ja.
Also ein persönliches Gespräch ist bei großem Vertrauensbedürfnis natürlich immer besser.
Ja.
Aber Instant Messaging hat großen Wert auch im Alltag.
Ja.
Was ich halt toll finde, man kann halt Gespräche über Stunden führen.
Ja.
Auch wenn man sich nicht irgendwie alle eine Minute was sagt.
Genau, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Einfach die Sprechweise ist ja schon eine andere irgendwie. Die Begrüßungsformel zum Beispiel fällt ja oft einfach weg. Ne? Irgendwie,
Genau.
was gibt es da
Dann
noch
braucht
drauf?
man nicht zum Beispiel, bist du da, fragen, weil man sieht ja, ob jemand online ist.
Wenn man richtig mit der Presence haushaltet und nicht vergisst, immer die umzuschalten.
Ja, da haben ja Clients ein sehr nützliches Feature, nämlich Auto-AW. Heißt, wenn irgendwie 5 Minuten die Maus nicht bewegt wurde, geht der automatisch auf AW.
Ja, dann gibt es Do Not Disturb. Ist das was anderes als Away oder?
Ja, natürlich. Das sagt, man ist zwar in der Nähe, aber man hat eigentlich gerade zu tun.
Ja.
Also nur, wenn es dringend ist.
Ja.
Dann gibt es noch Extended AW.
Ja.
Und Offline natürlich. Und Free for Chat.
Ja. An und für sich, wenn man nicht kontaktiert werden will, dann sollte man noch was ausmachen, oder?
Je nach Kommunikationsdisziplin seiner Leute im Roster.
Okay.
Aber wenn man es gerade überhaupt nicht gebrauchen kann, wozu dann anmachen?
Ja. Bist du immer erreichbar über Jabber? Hast du Mobile Clients, die das irgendwie.
Nee, ich habe kein mobiles Internet.
Okay.
Weil ist mir gerade noch zu teuer.
Ist dir zu teuer, aber reizt dich schon.
Ja, würde mich schon reizen.
Hauptsächlich wegen des Jabbers oder auch wegen anderen Sachen?
Auch um mal ein bisschen was zu surfen, mal Mails lesen.
Hm. Ja, dann würde ich vielleicht als letzten Punkt auf meiner Liste.
Ich würde nochmal
Ja.
kurz auf so dieses mit dem Überzeugen zurückkommen.
Ja.
Das Internet ist ja dezentral.
Ja.
Jabber funktioniert ähnlich wie E-Mail.
Ja.
Und auch bei E-Mail hatten wir Vorläufer, können wir es nicht nennen, aber zumindest als das Internet populär wurde, Anfang der 90er, hatten wir sowas wie AOL und CompuServe, geschlossene Systeme, wo Nutzer nur untereinander sich erreichen können. Das hatte man mit Instant Messaging auch, siehe ICQ und AOL und MSN und Yahoo Instant Messenger. Dort kann man eben nur die Leute auf dem gleichen System erreichen.
Ja.
Und ich ziehe da wirklich große Vergleiche zu den Social Networking-Seiten heutzutage und
Ja.
auch Twitter. Ich will eigentlich nicht alle meine Publikationen bei Twitter haben, sondern ich will es mir aussuchen, wo ich die habe. Ich will sie vielleicht auch selber hosten,
Ja.
wie ich das mit Weblogs auch mache.
Ja. Und ja, dann gibt's da irgendwie
Für
schon.
Social Networks ist ja wieder nochmal eine andere Geschichte. Gibt es sowas eigentlich auch überhaupt noch nicht, aber da haben wir am Samstag auf den Datenspuren, die ja dieses Wochenende sind, einen kleinen Workshop, glaube ich. Auf jeden Fall soll es da mal ein bisschen um dieses Thema gehen. Dezentrale soziale Netzwerke.
Ja.
Wie kann man da effektiv was draus machen?
Mit XMPP.
Nein, das ist jetzt nicht auf XMPP. Es ist auch ein
Okay.
bisschen noch Richtung auf die soziale Komponente.
Ja.
Zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel dieses Anonymous, was gegen Scientology
Ja.
ja, demonstriert.
Gut.
Aber eben genau sowas möchte man nicht über Facebook machen, denn Facebook könnte von Scientology eingenommen sein.
Ja.
Also nicht jetzt speziell Facebook, aber bei Microsoft könnte ich mir das vorstellen.
Okay.
Die haben mal eine Platten-Defragmentiersoftware gekauft.
Ja.
Ab Windows 2000
Und
können
wenn
wir
man
nicht
dann
selbst
die
defragmentieren.
Spektralanalyse von der Platte
Nein,
anguckt hat, dann.
nein, nein. Die Firma, die sie da gekauft haben, war wohl hochgradig Scientology belastet.
Ja. Stimmt, da erinnere ich mich. Aber hat man nicht auch irgendwie mal NSA-Geschichten da in den Windows-Libraries irgendwie gefunden?
Ja,
Irgendwie,
gibt es
ja.
auch Gerüchte, aber SE Linux ist von der NSA und das steckt auch in Ubuntu und sonst wo drin.
Oh, aufpassen. Nee, ich würde gerne noch als vielleicht letzten Punkt darauf zu sprechen kommen, wo geht die Zukunft hin bei XMPP und vielleicht kannst du ja was zu Google Wave noch sagen.
Also, bevor wir zu Google Wave kommen, es gibt Quake 3 als Online-Variante. Das kann man im Browser spielen. Und da kann man auch Freunde machen und mit denen chatten. Und das funktioniert auch über XMPP.
Cool.
Ja, und Google Wave ist in aller Munde. Das soll ja auch dezentral aufgezogen werden, was mich echt sehr freut. Also, genau, das BSI hat vor Google Wave gewarnt. Aber Man muss sich da einfach mal vor Augen halten, die Spezifikation ist offen. Google hat da zwar die erste Software dafür, aber...
Na, und ziemlich potenzielle viele Benutzer, ne?
Natürlich.
Das muss man auch sagen.
Aber die werden das dann später auch übers XMPP-Netzwerk normal benutzen können, wie sie heute auch chatten. Genauso wie sie E-Mails zu anderen Servern schreiben.
Ja. Genau, was bietet das Wave alles?
Ja, das ist so... In erster Linie kann man es mit einem Wiki vergleichen, soll mal eine E-Mail ersetzen. Das ist eine Koordinations- und Synchronisierungsmethode, um Dokumente gemeinsam zu bearbeiten. Und das Ganze in Echtzeit. Also wenn ich an dem Dokument, was auf dem Server liegt, was ändere, dann schicke ich nur diese Änderung. Und diese Änderung wird dann vom Server vorgenommen. Wurde auf meinem Client auch schon vorgenommen. Der muss mir also nicht alle Daten nochmal schicken. Der Server sendet das auch zu allen anderen, die an dem Dokument interessiert sind, an dem Teilnehmen an dieser Wave. Und das Ganze soll dann auch noch möglichst konfliktfrei bleiben. Also es gibt ja zum Beispiel den Fall, dass ein anderer gerade einen Absatz löscht, während ich da gerade irgendwie was reinschreibe.
Ja.
Und das soll halt dann gut konvergieren, dass eben da keine komischen Situationen auftreten.
Okay.
So typische Informatiker-Probleme.
Ja, okay, ja, da gibt es ja auch ein relativ umfangreiches Video, das ist aber auch schon ein paar Tage alt.
Ja.
Gibt es da irgendwie was Neues an der Front?
Es soll die Tage wohl für mehr Beta-Tester geöffnet werden.
Ah ja.
Cool. Irgendwie Ende September.
Okay, bist du auch schon heiß drauf sozusagen.
Natürlich.
Aber das läuft dann ja hauptsächlich über die Web-Oberfläche, ist richtig?
Ja, die ist komplett HTML5.
Ja. Das heißt aber, mit deinem Client sozusagen kommst du da gar nicht so weit.
Es gibt von Process One ein Demo-Video, wo sie so eine Google Wave in ihrem eigenen eJBRD hosten, der natürlich auf Localhost läuft.
Ja.
Und dann nehmen sie tkable, das ist so ein etwas antik wirkender Jabber-Client, der aber sehr viel kann. Ja. Und der kann auch schon Wave. Und sie bearbeiten da halt einfach so einen ganz stinknormalen Fließtext in zwei Clients. Und der wird untereinander geupdatet.
Na, ist ja cool.
Mhm.
Ja, gibt es andere irgendwie? Also, na, vielleicht nochmal, publizieren die neue RFCs oder wie wird sowas denn gemacht?
Das Kernprotokoll wird eigentlich als fertig angesehen. Also da kommen jetzt noch die sogenannten BIS. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber es sind so kleinere Korrekturen zu den RFCs. Da kann man sich auch alle Unterschiede anschauen in deren Versionskontrollsystem. Ja, aber die RFCs sind prinzipiell fertig. Da wird sich nichts mehr ändern. Funktioniert ja auch so ganz gut.
Also Wave ist ein eigenes Protokoll dann sozusagen?
Nein, ich meine XMPP.
Ah, okay.
Dann gibt es die Erweiterungen, die eben von der XSF gemacht werden, von der XMPP Standards Foundation.
Ja.
Und Google Wave wurde aber von Google entworfen.
Ja.
Die haben aber ihre Protokoll schon veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie viel sich da noch verändern wird.
Ja. Das ist
macht einen recht ausgereiften Eindruck.
Ja.
Ich habe aber auch nicht alle Informationen gefunden, die ich wollte.
Okay. Was hat gefehlt?
Sie beschreiben, wie sie die Waves austauschen zwischen Servern. Also man kann zum Beispiel noch Caching-Server haben für mehr Effizienz. Sie beschreiben auch, wie die Dokumente dann differenziell geändert werden.
Ja.
Aber sie beschreiben zum Beispiel nicht, wie so ein Dokument überhaupt aussieht. Also ich hätte wirklich gerne mal ein Beispiel gehabt, was sagt, so das ist HTML und so ist da Google Maps eingebettet.
Okay.
Aber das habe ich nirgends gefunden. Deshalb frage ich mich noch, ist das jetzt HTML oder...
Ja.
Sieht es ein bisschen anders aus.
Okay, die zu XMPP hast du gesagt, die Standards sind fix, so ungefähr.
Weißt und du, die Erweiterungen kommen aber noch fleißig raus.
Und ja, in welche Richtung, was ist da jetzt geplant für die nächste Zeit, hast du da?
Da bin ich gerade nicht so auf dem Laufenden, aber was so passiert ist, es gab einiges zu dieser E2E-Verschlüsselung, weil die irgendwann mal überall Standard werden könnte, wäre zumindest schön, wenn es da einen gibt. Bei Jingle ist viel passiert. Die Erweiterungen sind ziemlich lang zu lesen.
Ja.
Ja, müsste man mal online nachgucken.
Okay, na gut, haben wir jetzt gerade nicht hier. Ja, dann war es das von meinem Fragenkatalog. Hab viel dazu gelernt, glaube ich. Hast du noch irgendwie groß was anzumerken? Oder auch was Kleines?
Ja, ich freue mich natürlich immer über Erfahrungsaustausch. Also, wer hier zuhört und mit mir ein bisschen über Jabber diskutieren will, astro@spaceboys.net.
Ist deine Jabber-Adresse. Genau. Wie kann man eigentlich so eine Jabber-Adresse von der E-Mail-Adresse unterscheiden? Gar nicht?
Gar nicht. Aber es ist auch meine E-Mail-Adresse.
Okay.
Nur bei jabber.ccc.de hat wahrscheinlich niemand eine E-Mail-Adresse.
Genau.
Ja, weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, dass man das nicht unterscheiden kann. Auf jeden Fall wirkt es erstmal dafür, dass eine ganze Menge Spam ins Leere läuft.
Ja.
Und meistens schreibt man das ja auch dazu, dass das jetzt E-Mail oder Jabber ist. Was man übrigens machen kann, ist in den E-Mail-Header kann man Jabber-ID reinschreiben und seine Jabber-ID angeben.
Mhm.
So als Zusatzinformation.
Ja. Gut. Na gut, dann würde ich hier die Stopptaste drücken.
Ja, ich bedanke mich für die Fragestellungen.
Ja.
Ausgezeichnete Vorbereitung. Und hoffentlich kann ich dich auch mal dazu was interviewen im nächsten Pentacast.
Nee, im nächsten habe ich schon mit dir was anderes vereinbart, aber vielleicht im übernächsten, oder?
Vielleicht gibt es ja auch ein paar andere Dresdner Chaoten, die mal Lust haben.
Genau. Ne? Einfach melden bei mail@c3d2.de.
Genau.
Da kannst du mich ja auch mal auf den Verteiler denn setzen.
Ja, oder auf die öffentliche Mailingliste.
Ja. Ja, super. Na dann, bis zum nächsten Mal, ne?
Tschüss.
Ciao.